D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Der Podcast.
Wahlen, hübsche Flüchtlinge und Fahrradyoga. Alles heute Abend mit dabei. Das ist mal ein Wahlversprechen für euch und das Schöne ist, wir halten es auch ein. Welche positiven Dinge können wir aus dem Wahlergebnis in den drei Bundesländern mit Bindestrich ziehen? Eine der großen Volksparteien hat es jeweils geschafft, stärkste Kraft zu werden. Ja, das ist ja relativ positiv. Die Wahlbeteiligung, sie war sehr hoch, das ist auch positiv. Aber eine rechtspopulistische Partei mischt jetzt in drei Landtagen mit. Was das heißen kann, erfahren wir hier in der Redaktionskonferenz in der nächsten halben Stunde. Außerdem Mode, ein Thema. Malu Dreyer und Julia Glöckner, das war stark gestern. Große Koalition zumindest, was das Outfit angeht. Beide schwarze Bluse unter rotem Sakko, vermutlich nicht abgesprochen. Wir fragen uns heute, kann man die gleichen Klamotten auch zwei Tage hintereinander anziehen? Oder schauen da die Kollegen an der Uni oder im Job ein bisschen komisch, wenn man da irgendwie das gleiche Hemd anhat? Ich habe heute ein Hemd von gestern an, dafür sind die Themen aber frisch. Thilo Jahn ist mein Name, schön, dass ihr dabei seid.
D-Radio Wissen.
Montag, da ist es ja immer mal ganz gut, ein bisschen positiv zu denken, ne? Woche geht los und so. Nur dem einen oder anderen fällt das nach dem Wahlsonntag und seinem Ausgang vielleicht ein bisschen schwerer. Einige schreiben bei Twitter, ich weiß jetzt, in welchem Bundesland ich nicht mehr leben will, Bezug auf Sachsen-Anhalt und die 24% der AfD dort. So leicht ist es aber nicht. Wir haben die, die in Sachsen-Anhalt leben, nämlich heute mal gefragt, wie sie das Ergebnis eigentlich einordnen und sehen. In Halle waren wir, dem Wahlkreis mit der höchsten Wahlbeteiligung. Dort denkt man über das Ergebnis so.
Wenn halt eine entsprechende Anzahl von Menschen so entscheidet, das ist eine Demokratie, das muss man jetzt erstmal akzeptieren. Ich persönlich verspreche mir von der AfD rein gar nichts. Ich glaube nicht, dass irgendwas besser wird. Ja, aber die sind jetzt am Zug.
Also ich persönlich finde das Wahlergebnis gut, weil bei denen glaube ich, dass da auch mal was funktioniert, was die uns versprechen, dass da auch mal was wahr wird. Bis jetzt waren es immer nur heilige Versprechungen, wo nie was zustande gekommen ist. Ja, und mal sehen, vielleicht ist endlich mal einer, der hier mal was durchsetzt. Das konnte doch jeder voraussehen, dass das so wird.
Nee, wir wollen nicht wählen. Also ich interessiere mich großteils nicht für die Politik, weil sich im Endeffekt eh nichts verändert. So ist meine Meinung. Und für mich sind das alles nur Quatscher, die versprechen einem was und im Endeffekt wird es eh nicht eingehalten. Daher sind alles nur Dummquatsch. Und man sieht es doch in der Bild-Zeitung, was der eine mit dem Crystal Meth oder was weiß ich, das sind alles Ganoven im Endeffekt. Alles Ganoven.
Ziemlich scheiße das mit der AfD, aber immerhin jetzt CDU, SPD und Grüne zusammen ist, glaube ich, auch eine schöne Kombi. Hätte man nicht gedacht, dass die Umfragewerte tatsächlich so um die Tat umgesetzt werden, aber ja.
Also ich freue mich eigentlich sehr darauf, dass die AfD jetzt in den Landtagen sitzt und sich beweisen muss. Denn ich meine doch, dass sie inhaltlich nicht wirklich was zu bieten haben, beziehungsweise viele ihrer Wähler, denen das auch nicht so bewusst war, dass dann Hartz IV auch gekürzt werden sollte oder halt auch ihre Einstellung zur Gleichstellung oder zur homosexuellen Partnerschaften. Ich glaube, das war doch vielen nicht bewusst, die gewählt haben und freue mich doch sehr auf das Spektakel in den Landtagen, wenn sie sich jetzt doch mal beweisen müssen. Denn ich denke, das wird in vielerlei Hinsicht schief gehen.
Seit gestern 18 Uhr haben manche ein Fragezeichen über dem Kopf und bekommen es nicht mehr so richtig weg. Die AfD schafft es auf Anhieb in die Regierung in drei Landtagen. Klar, Ursachenforschung ist wichtig, aber wir blicken an dieser Stelle mal nach vorne. Was haben denn die Wahlen in Sachsen-Anhalt, in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg Positives gebracht? Reden wir drüber mit Dr. Martin Florak, Politikwissenschaftler an der Uni Duisburg. Einen guten Abend, Herr Florak.
Guten Abend.
Die Vorsitzende der AfD, Frau Petri, spricht von einem guten Tag für die Demokratie. Muss man vielleicht auch mal zitieren. Wie fällt Ihr Fazit aus?
Ja, es ist in dem Sinne ein guter Tag für die Demokratie, als dass wir aus meiner Sicht zwei positive Entwicklungen haben. Zum einen der Anstieg der Wahlbeteiligung. Das bricht ja durchaus mit dem Trend, den wir sonst bei Landtagswahlen gesehen haben, wo die Zahlen stetig bergab gegangen sind. Und es korrespondiert auch damit, dass das politische Interesse wieder geweckt worden ist. Die Lust an der politischen Auseinandersetzung wird uns in den nächsten Wochen wahrscheinlich begleiten und hoffentlich auch die bereits angestammten, etablierten Kräfte in der Politik dazu animieren, auch mal wieder über ihre Positionen nachzudenken, die zu schärfen und sie auch öffentlich zu vertreten.
Kann man das so einfach schlussfolgern, dass das politische Interesse jetzt wirklich geweckt ist?
Naja, also das passiert ja nicht auf einen Schlag, dass jetzt auf einmal alle sich wieder für politische Themen interessieren. Aber wir haben im Zuge der Flüchtlingskrise schon auch wieder neue Positionen, andere Positionen und vor allen Dingen auch wieder einen Meinungsstreit, der öffentlich ausgetragen wird. Da sehe ich schon auch einen Unterschied zu Zeiten, in denen wir mit Alternativlosigkeit und überbordendem Pragmatismus konfrontiert gewesen sind. Und Streit und Wettbewerb und Diskussionskultur gehört zur Demokratie einfach dazu, obwohl wir eine sehr stark konsensual ausgerichtete demokratische Tradition in Deutschland haben.
Jetzt haben wir auch gerade in der Umfrage gehört, dass eine Person aus Halle gesagt hat, sie findet es eigentlich ganz gut, dass die AfD im Landtag sitzt, weil dann ist sie endlich mal gezwungen, ernsthaft Politik zu machen. Kann man das, was zieht man da positiv denn raus aus sowas?
Ja, es zwingt die AfD zumindest jetzt auch politisch konstruktive Arbeit zu leisten, denn in der Rolle, in der sie bisher gewesen ist, war es für sie natürlich auch komfortabel. Sie war nicht in der Bringschuld, sie konnte mehr oder weniger unrealistische Forderungen oder ja auch Blankoschecks ausstellen, die nicht gedeckt waren unbedingt. Und jetzt sind sie erstmals in der Situation, dass sie auch nachweisen müssen, dass sie auch politikfähig sind. Mhm. Und das wird dann eigentlich erstmal der Dreh- und Angelpunkt der künftigen Entwicklung werden.
Wobei man diese Entwicklung dann doch vielleicht gar nicht so positiv darstellen kann, wenn in der Entwicklung eine rechtspopulistische Partei beteiligt ist, oder?
Ja, ich glaube, dass es schon mit der Tradition nach Deutschland bricht, dass rechts der Union wenig Platz war und dass man sich als rechtsorientierte Partei nicht so ohne weiteres im Parteienspektrum wiederfinden konnte. Das ist leider bei der ARD, bei der AfD in Teilen der Fall.
So weit sind wir noch nicht.
So weit sind wir nicht. Bei der AfD in Teilen der Fall. Aber wir haben natürlich auch Flügel und Bereiche der AfD, in denen es tatsächlich nur Unzufriedene sind, die sich aus dem bürgerlichen Lager rekrutiert haben. Also die AfD ist nicht in Gänze rechtspopulistisch oder rechtsextrem, auch wenn das eine starke Strömung ist und es da wenig Widerspruch gibt. Aber es gibt auch konservative Kräfte, die mit dem sonstigen gesellschaftspolitischen, wirtschaftspolitischen Kurs der Bundesregierung und der auch vor allen Dingen der Union nicht zufrieden sind, die sich dort gesammelt haben.
Wie muss das denn aussehen, wenn dieses Wachrütteln durch den großen Verlust der großen Parteien beziehungsweise durch den Erfolg der AfD sich so bemerkbar macht? Also ich meine, der ein oder andere hat vielleicht den Protest und ist deshalb wählen gegangen oder beziehungsweise Nichtwähler sind deshalb wählen gegangen, weil sie endlich mal irgendwie was sagen wollen und da irgendwie jetzt ein Gefühl hatten, plötzlich Politik zu machen. Wie kann man denn jetzt vorausschauend dieses gute Niveau nutzen, Ihrer Meinung nach?
Das gute Niveau der AfD, meinen Sie jetzt?
Nee, so generell, dass Leute Lust auf Politik haben.
Ja, es bringt ja vielleicht auch Rekrutierungsmöglichkeiten für die etablierten Kräfte. Es finden sich vielleicht auch Leute, die genau als Gegenbewegung zu diesem Aufschwung der AfD jetzt sagen, sie wollen sich auch wieder parteipolitisch engagieren und das nicht nur in anderen Formen der politischen Teilhabe. Es kann sein, dass wir neue Formationen erleben, auch der Gegenreaktion. Und wir haben ja zum Beispiel auch, wenn man an die Piraten zurückdenkt, erlebt, dass die etablierten Parteien viele der Instrumente der Piraten kopiert haben, sich die genau angeschaut haben, wir ganz neue Formate auch der innerparteilichen Bildungsbildung haben, also Lernprozesse zwischen Parteien. Auch da kann die AfD ein Schrittmacher sein. Und auch wenn man sie möglicherweise nicht besonders toll findet und auch ihre Positionen nicht teilt, zumindest was lernen in der Auseinandersetzung wieder und zu einem demokratischen Diskurs zurückfinden.
Da haben wir doch wieder was gelernt. Ganz lieben Dank, Dr. Martin Florock, Politikwissenschaftler an der Uni Duisburg-Essen fürs Gespräch. Ihnen noch einen schönen Montag. Der super Landtagssonntag, er ist vorbei. Der Kater, der bleibt vielleicht bei dem einen oder anderen aufgrund des Wahlerfolgs der AfD. Hashtags, über die reden wir an dieser Stelle, die haben es nicht einfach. Manche sind gleich wieder weg, manche polarisieren, manche werden ausgelacht. Bei dem einen oder anderen bleibt man dann so zurück und denkt sich, was um alles in der Welt soll das gewesen sein? Wir reden über den Hashtag Hot Migrants. Also heiße Migranten übersetzt, Fotos von Flüchtlingen gesammelt unter eben diesem Hashtag Flüchtlinge, die angeblich sehr schön, sehr hot aussehen. Das wirft einige Fragen auf und die stelle ich jetzt dem Kollegen, der sich damit auskennt, Christian Schmidt. Du hast dir das Ganze mal angeguckt, diesen Hashtag und das, was darunter alles einläuft. Was hast du gesehen?
Also das Ganze ist bei Instagram, da sind im Moment 30 Fotos eingestellt. Der Account hat schon knapp 3000 Follower und das sind alles Fotos von Flüchtlingen, nur Männer übrigens, die gerade auf dem Weg sind. Eins zum Beispiel, da sitzt ein junger Mann zusammengekauert am Hafen, man sieht ihm die Erschöpfung an und der Überschrift und den Geotext nach zu urteilen, ist er gerade in Griechenland angekommen.
Es sind nur Männer? Oder höre ich das da so ein bisschen raus?
Es sind nur Männer, ja. Aha. Hot Migrants, da zählen nur Männer.
Okay, aber irgendwas an diesen Fotos muss ja dann de facto dran sein, sonst hätten sie ja nicht den Hashtag Hot Migrants bekommen, ne?
Ja, bei dem Foto kannst du schon sagen, das ist ein sehr schöner Mann, der hat gegelte Haare, Vollbart, nachdenklicher Blick. Würde man jetzt die ganze Situation mit der Flucht vor dem Krieg ausblenden, dann wäre das schon, kann man sagen, ein gelungenes Foto. Der Betreiber dieser Instagram-Seite will anonym bleiben. Man weiß nur, dass er Mitte 20 ist und aus Washington kommt. Der sagte im Interview mit BuzzFeed, dass diese Fotos die Realität ein bisschen näher bringen sollen. Das würde helfen, besser mit der Situation umgehen zu können.
Ach, schau an. Wie sind denn eigentlich die Reaktionen auf Hot Migrants?
Da lernt er natürlich die richtige Realität kennen, der Typ. Die meisten Leute sind entsetzt, werfen ihm zum Beispiel vor, aus der Flüchtlingskrise einen Fetisch zu machen oder den Leuten die Würde zu nehmen. Er selbst fühlt sich da total missverstanden. Der hilft, also es hilft jetzt nicht unbedingt weiter, wenn man die positiven Kommentare liest. Das habe ich auch getan. Mhm. Also bei dem Bild, was ich beschrieben hat von dem zusammengekauerten Mann und dem Vollbart, da steht, dem Typen würde ich auch Asyl geben und zwar in meinem Bett. Da findet jetzt zwar jemand diesen Mann heiß, aber mit dem Hintergrund seiner Geschichte wirkt das natürlich schon sehr befremdlich.
Auf jeden Fall.
Um das Ganze mal einzuordnen, das ist der einzige positive Kommentar bei dieser Veröffentlichung. Die restlichen 57 jetzt bei dem Bild sind alles Hasskommentare gegen den Betreiber der Seite. Viele davon kann man gar nicht zitieren hier.
Aber der Betreiber der Seite möchte weitermachen?
Ja, der Typ macht weiter und er schwört auch tatsächlich nur gute Absichten zu haben. Ich will jetzt auch nicht irgendwie scheinheitlich sagen, das ist alles böse. Wir haben uns ja hier in der Redaktion die Fotos angeguckt und drüber diskutiert. Und natürlich haben auch Leute gesagt, boah, guck mal, der ist aber heiß. Das ist makaber, das ist bitterer Humor. Aber wenn man eine gute Sache da jetzt rausholen kann oder will, dann kann man sagen, es zeigt die Leute ja als Menschen und nicht als Opfer. Und attraktive Menschen, und das ist auf der anderen Seite dann vielleicht wieder würdevoller als die Bilder, die man abends in der Tagesschau sieht.
Unter dem Hashtag Hot Migrants finden wir Fotos von Flüchtlingen, die als sehr hübsch tituliert werden, die sehr heiß aussehen sollen angeblich. Christian Schmidt hat das Ganze für uns mal eingeordnet. Zeit, sich so ein bisschen zu entspannen. Es ist Montag, die Woche, sie geht gerade erst los. Und zur Entspannung machen wir jetzt erstmal das hier.
Try and keep the leg straight without bending the knee. Or transferring weight onto the other leg.
Fahrrad-Yoga. Es klingt jetzt ein bisschen komisch, aber das wird in Berlin gerade vorgestellt auf der Berlin Bicycle Week. Und derjenige, der das vorstellt, das ist Timo Pritzel, ehemaliger BMX-Weltmeister. Mit ihm habe ich heute gesprochen und wollte von ihm zuerst wissen, die Biker-Szene, die sich mir in meiner Stadt so darbietet, die bremst nicht bei Rot, die versucht, den Windschatten des PKW perfekt zu nutzen und schnell ans Ziel zu kommen. Wie passt denn da schön, bitte schön, Yoga dazu?
Da hast du jetzt aber alle in einen Kamm geführt.
Alle Klischees rein.
Alle Klischees rein. Ich meine, gerade Sportler, Extremsportler brauchen Yoga. Ich meine, eigentlich brauchen alle Yoga, weil so die Dinge des Lebens, das halt was nicht in Balance ist. Und meine Erfahrung als Extremsportler ist halt, ich habe mir so viele Verletzungen zugezogen, dass ich irgendwie so viel Schmerzen hatte. Und die Schulmedizin hat mir nur Schmerztabletten gegeben und Cortison und Fehldiagnosen. Und so bin ich beim Yoga gelandet, ja.
Das heißt, das Yoga, das du da machst auf der Berlin Bicycle Week, das funktioniert auch in erster Linie ohne Fahrrad.
Genau. Also ihr habt nicht das Fahrrad auf der Yogamatte, auf gar keinen Fall.
Ja.
Das nicht. Es ist einfach so, dass ich meine Erfahrungen als Sportler, Bike-Profi weitergebe und so die Dinge, die Tipps, die ich so erfahren habe mit meinen Verletzungen, mit meinen Verkürzungen in meinem Körper, die halt verbinde mit dem Yoga. Und das ist ein sehr kraftvolles, anstrengendes Yoga, sehr intensiv und macht aber Spaß. Und also mir geht es auch darum, dass jeder einfach so ein bisschen was dafür sich mitnimmt für den Alltag. Und oft sagen ja Leute dann zum Beispiel, wie, ich bin kein Extremsportler, was habe ich denn da für eine Verbindung? Und was meine Antwort darauf ist meistens so, also so Büroleute zum Beispiel, die 10 Jahre einen stressigen Job haben oder einen stressigen Chef ohne Stress in der Familie, das ist richtig viel Stress und sogar noch mehr als die ganzen Knochenbrüche. Okay, bei mir ist gerade auch
Du hast ja überhaupt keinen Stress in deinem Leben. Das kleine Kind ist in der Badewanne, das Telefon klingelt, jetzt wird wahrscheinlich gleich der Fernseher geliefert. Schön, und wir telefonieren bei D-Radio Wissen. Klasse, Timo.
Super.
Timo, jetzt kennen wir ja vom Yoga diese Begrifflichkeiten wie Hund, Taube oder diverse Krieger. Beim Fahrrad-Yoga heißen die Übungen dann Gepäckträger, oder wie?
Nee, also klar, das sind alles mögliche Yoga-Namen wie Cobra und Delfin und hin und her. Also ich habe keine fahrradspezifischen Namen. Nein.
Dann gehen wir doch mal ins Detail. Welche Muskeln, welche Faszien, welche Sehnen werden denn durch die spezielle Art und Weise, die du da anbietest, durchs Fahrrad-Yoga gestärkt, die wir brauchen?
Also was mir immer sehr wichtig ist, ist so der Center im Körper. Also Bauch, wir machen sehr viele Bauchmuskelübungen. Und das ist einfach so wichtig für alle. Wir Menschen, wir sitzen einfach viel zu viel im Durchschnitt, was mit 8-9 Stunden. Und wir sind eigentlich dafür gemacht, vom Säbelzahntiger wegzurennen. und deswegen gibt es sehr viel Bauchmuskelübung. Mhm. Und es sind jetzt nicht nur für Fahrradfahrer oder Sportler, es ist einfach für jeden einfach um den Körper in Balance zu bringen. So. Und das ist auch das mal, was ich sehe, so bei den Leuten, dass die, bei mir war das zum Beispiel auch so, ich hatte so eine, das waren nur vielleicht 1-2 Sekunden, wo der Affe im Kopf endlich mal Ruhe hatte. Mhm. Und ich war so beeindruckt, dass ich das auf meiner Yogamatte hatte, weil vorher hatte ich das nur in extremen Situationen mit dem Fahrrad durch die Luft fliegen und mein Leben riskieren. Mhm. Und dann war ich ganz happy, dass ich das auch auf der Yogamatte gefunden habe.
Glaubst du, dass man durch Yoga auch so ein bisschen die Luft rauslassen kann, was so Hektik im Straßenverkehr mit dem Fahrrad angeht?
Ja, so. Ich finde, durch Yoga wird man bewusster, dass man dann halt auch irgendwie merkt, okay, ich habe gerade voll Stress, ich atme überhaupt nicht, mein Brustkorb ist zu. Okay, wieder atmen, mich gerade hinsetzen, kurz nur durchatmen. Und das kannst du auch dann im Straßenverkehr, wenn dich ein Taxifahrer fast umbringt, dass du dann einmal kurz brüllst und dich sammelst. Und einfach in extremen Situationen auch, dass die Yoga dann auch hilft, weil du dann bewusster bist.
Du hast den Wandel gemacht vom BMX-Weltmeister oder vom BMX-Rad zum Yoga hin. Das ist schon recht krasser eigentlich.
Ja, das ist so nicht so der typische Weg, so, aber ich bin auch nicht so den typischen Weg gegangen. So. Ich habe mit 6 angefangen in Berlin-Neukölln auf dem Spielplatz 1983. Und irgendwann, zum Beispiel 96, war ich noch Postbote in Schöneweide mit dem Fahrrad und 98 war ich dann Weltmeister im BMX. Und bin dann waren so Türen offen halt mit dem Titel und ich habe so viele Stunt-Double-Jobs gemacht und in der ganzen Welt rumgereist. Und wie gesagt, die ganzen Verletzungen haben mich dann zum Yoga gebracht und manchmal was Negatives öffnet ja auch was Positives, was Neues. So, ja.
Timo Pritzel, der ehemalige BMX-Weltmeister, macht morgen Yoga mit euch, wenn ihr es wollt, auf der Berlin Bicycle Week, die gerade stattfindet und bis Sonntag noch geht. Fahrrad-Yoga heißt das Ganze. Ihr müsst um, ich gucke gerade nochmal nach, 11 Uhr in der Torstraße 1 sein. Das ist in Berlin-Mitte. Und die ganze Session, die ganze Yoga-Session, Fahrrad-Yoga mit Timo Pritzel, wenn ihr wollt, geht dann anderthalb Stunden auf der Yogamatte. Das müsste man dann auch eigentlich noch hinbekommen. Fahrrad-Yoga haben wir aber auch gelernt, hat jetzt erstmal mit dem Fahrrad auf der Yogamatte nichts zu tun. Heute, da gibt es nicht nur Bilder von jubelnden oder betröppelt reinschauenden Politikern. Heute sehen wir auch Bilder von dem Thema, das vielleicht die ein oder andere Landtagswahl gestern entschieden hat. Flüchtlinge. Gegen Mittag heute haben sich angeblich tausende Menschen aus dem Flüchtlingslager nahe der griechischen Stadt Idomeni aufgemacht nach Mazedonien. Die griechische Polizei, ist auch zu lesen, hat erstmal nicht eingegriffen. Da wollten wir natürlich mehr wissen und haben deshalb mit unserem Korrespondenten in Griechenland gesprochen, Wolfgang Landmesser. Ich wollte zuerst einfach mal wissen von ihm, was denn dort heute in diesem Flüchtlingslager genau passiert ist.
Also nach meinen Informationen, ich bin auch nicht vor Ort. Ich habe mit Kollegen vor Ort gesprochen. Es sind rund 2000 Flüchtlinge aufgebrochen heute Mittag von diesem Lager bei Idomeni. Das ist ja direkt an der griechisch-mazedonischen Grenze und haben sich entlang der Grenze auf den Weg gemacht nach Mazedonien. Da gibt es einen Fluss, der die griechisch-mazedonische Grenze quert. Und diesen Fluss haben viele hundert Flüchtlinge überquert. Das war auch zu sehen auf Fernsehbildern. Der Fluss ist reißend, aber er ist nicht tief durch die starken Regenfälle der letzten Tage. Und da sind die Flüchtlinge dann drüber, teilweise mit Kindern auf dem Arm. Und die neuesten Meldungen sagen, dass es Hunderte auch geschafft haben. Dann jenseits dieses Flusses sind es noch hunderte Meter bis zur mazedonischen Grenze. Es dann also geschafft haben, auf die mazedonische Seite der Grenze zu kommen. Dort sollen sie gestoppt worden sein von mazedonischen Grenzpolizisten.
Die griechische Polizei hat angeblich nicht eingegriffen. Was hat das denn für einen Hintergrund?
Die griechische Polizei hat das begleitet, kann man sagen. Die waren immer dabei, so sind die Informationen. Und angeblich haben sie den Menschen auch gesagt, es hat keinen Zweck, wenn ihr euch jetzt auf den Weg macht. Auf der anderen Seite, selbst wenn ihr es schaffen solltet, sind griechische Grenzpolizisten, die werden euch in Gewahrsam nehmen und dann wieder zurückbringen ins Camp und dann ist eure Lage so wie zuvor. Aber offenbar ist die Verzweiflung der Menschen in diesem Camp so groß, dass sie einfach losmarschiert sind. Und im Twitter gibt es sogar schon einen Hashtag dazu, March of Hope. Und das wird von sehr vielen kommentiert, dieser Aufbruch der Flüchtlinge, dieser verzweifelte Aufbruch, muss man sagen.
Wissen die Menschen dort an der griechisch-mazedonischen Grenze denn eigentlich, auf was sie sich da einlassen, wenn sie da irgendwie diesen großen Fluss überqueren müssen, dass es auch gefährlich ist?
Ich denke, das ist eine verzweifelte Situation der Menschen und Das hat sich im Lager verbreitet. Da gab es, das hat der Kollege von der Tagesschau erzählt, der vor Ort ist, da gab es Zettel, die rumgegangen sind, wo drauf stand, dann und dann brechen wir auf und versuchen, uns aus der schlimmen Situation zu befreien, in der wir uns befinden. Es ist einfach auch die Lage, die man sich vorstellen muss. Seit Tagen regnet es sehr stark. Die Menschen sind zum großen Teil in ganz kleinen Zelten untergebracht, die natürlich den Regen nicht abhalten. Das Gelände da ist völlig verschlammt. Viele haben auch keine trockenen Kleider mehr am Leib. Und da kann es sein, dass das dazu führt, eben Verzweiflungstaten zu überlegen oder einfach etwas zu tun, um dieser Situation zu entkommen. Und so kann man es sich vielleicht erklären.
Gibt es denn schon irgendwelche Ansatzpunkte, die, weiß ich nicht, die mazedonische Polizei oder die griechischen Sicherheitsbehörden da schon vornehmen, um sowas in Zukunft zu verhindern? Oder wie geht man da weiter in diesem Lager?
Das kann ich nicht beurteilen. Bisher war die Strategie der griechischen Behörden zu sagen, die Flüchtlinge haben die Möglichkeit, in andere Camps zu wechseln. Dieses Angebot besteht. Es sind auch Busse, die da bereitstehen, in die die Flüchtlinge steigen können. Und dann werden sie zum Beispiel nach Athen gebracht, in Lager dort. Andererseits ist die griechische Regierung auch dabei, jetzt sehr, sehr schnell Plätze aufzubauen. Also die Flüchtlinge, die sich im Land befinden sollen, die können im Moment noch gar nicht alle untergebracht werden in neuen Camps. Und das ist die Situation.
Im griechischen Lager Idomeni haben viele Flüchtlinge offenbar die Hoffnung aufgegeben, dass die Grenze zu Mazedonien bald wieder geöffnet wird. Hunderte gelangten heute über einen Fluss nach Mazedonien. Informationen waren das aus Griechenland von unserem Korrespondenten Wolfgang Landmesser. Ich weiß nicht, wie bei euch die Klamottenfrage ausgeht, ob ihr ernsthaft überlegt, morgen nochmal das gleiche Outfit zu tragen wie heute. Es ist theoretisch total praktisch, ja, muss man sich keinen Kopf machen. Wenn es nicht die unterste Lage ist, da wird es dann ein bisschen ekelhaft, also Unterhose und so. Ansonsten kann man das durchaus nochmal anziehen, vielleicht das Hemd. Das Outfit einen zweiten Tag oder mehrere Tage anziehen haben auch zum Beispiel Steve Jobs gemacht oder Mark Zuckerberg macht es. Und wir lernen ja gerne von den Großen. Zweimal das gleiche Outfit, geht das? Was sagen die Kollegen? D-Radio-Wissen-Reporter Stefan Beuting klärt uns mal auf.
Du siehst mich jetzt hier so, was glaubst du? Bin ich so jemand, der wirklich Wert drauf legt, seine Klamotten täglich zu wechseln?
Klamotten wechseln. Kann man täglich machen. Aber muss das sein?
Vielleicht nicht direkt täglich, aber jeden zweiten Tag ganz bestimmt.
Ich glaube schon.
Habe ich bis jetzt noch nie so explizit mit jemandem drüber geredet. Es geht ja auch nicht um die klaren Fälle wie Unterwäsche oder müffelndes Shirt. Es geht um saubere, einen Tag getragene Kleidung. Und ob die direkt am Tag drauf nochmal ran darf.
Was bist du denn für ein Typ?
Ich muss meine Klamotten jeden Tag wechseln.
Also ich trage ziemlich oft das selber.
Ich wechsle meine Klamotten jeden Tag.
Erste Erkenntnis, ich schätze die Leute fast immer falsch ein. Die eine mit Lippenstift und Hochsteckfrisur, die hat kein Problem mit den Sachen von gestern. Der Drei-Tage-Bart-Typ in Trainingsjacke schon.
Wechseln tue ich schon jeden Tag.
Aber was steckt denn eigentlich dahinter? Ist das wegen der Hygiene? Oder geht's dabei um die anderen?
Ich glaube, das liegt eher an Eitelgründen.
Oder ist das vielleicht einfach nur Routine?
Es ist für mich, ich mache das immer so.
Auf jeden Fall ist das eine Stilfrage.
Ich würde beim Thema Klamottenwechsel dann schon empfehlen wollen, dass man jeden Tag immer wieder etwas Frisches anzieht. Also auf gar keinen Fall zwei Tage hintereinander das Gleiche anzieht.
Caroline Lüdemann ist Business Coach und Karriereberaterin und erste Adresse bei solchen Stilfragen. Sie muss ja wissen, wie es läuft. Mich würde aber auch noch interessieren, warum.
Wenn ich es hinbekomme, jeden Tag immer wieder etwas anderes anzuziehen, dann wirkt es einfach deutlich gepflegter und das wirkt letzten Endes auch sympathischer.
Die Empfehlung ist klar. Die Leute sollen sehen, ha, ich habe mehr als zwei Pullis und zwei Hosen im Schrank. Und die wechsle ich auch. Aber was ist mit Typen wie dem australischen TV-Moderator Karl Stefanovic? Der machte nämlich vor gut einem Jahr ein Kleidungs-Nicht-Wechsel-Experiment. Nachdem seine Co-Moderatorin üble Zuschriften bekommen hatte, zum Teil verletzende Kommentare bezüglich ihrer Klamotten, wollte die Redaktion reagieren. Die Idee? Stefanovic moderierte ein Jahr lang in ein und demselben Jackett. Niemand hat's gemerkt.
Nein, wirklich?
Und dann gibt es ja noch Typen, die vielleicht niemals das geworden wären, was sie wurden, wenn sie auf Caroline Lüdemanns Tipps gehört hätten. Mark Zuckerberg, Albert Einstein, Steve Jobs, jeweils Ikonen. Wegen dem grauen T-Shirt, wegen kariertem Jackett und wegen ein und demselben schwarzen Rollkragenpullover-Modell.
Ich glaube, man muss da immer fragen, für was jemand eigentlich steht und was jemand verkörpert. Und wenn wir dann über so jemanden sprechen wie Steve Jobs oder wir sprechen über Mark Zuckerberg, dann stellen wir auch fest, dass die einfach anders sind als die anderen. Und wir dürfen, glaube ich, dann auch nicht vergessen, dass wir da über jemanden sprechen, dessen Expertise ja sowieso schon nicht mehr in Frage steht. Und von daher müssen wir uns dann immer wieder die Frage stellen, ob wir uns denn tatsächlich mit so jemandem vergleichen können und ob wir auch schon Ähnliches erreicht haben.
Nüchtern betrachtet gibt es zwei gute Möglichkeiten. Lüften, pflegen und pausieren nach Lüdemann oder uniformieren wie Zuckerberg, Einstein und Jobs oder eben wie Mathilda Kahl. Die ist Art Director bei einer New Yorker Werbeagentur und stilsicher, weil sie gerade eben nicht wechselt. Sie besitzt 6 Hosen und 15 Blusen, die alle exakt gleich aussehen. 3 Jahre zieht sie das jetzt schon durch und die Frage, was ziehe ich an, die stellt sich seitdem gar nicht mehr für sie. Die dritte Möglichkeit klingt zunächst etwas gewöhnungsbedürftig, hat aber jede Menge Potenzial.
Manchmal kann man auch gleiche Klamotten eine ganze Woche anziehen, wenn die noch sauber sind und wenn man nicht die gleichen Menschen trifft in der Woche. Ja, dann merkt keiner.
Die Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Wenn die Wasserflasche nach einer Woche im Rucksack nicht mehr ganz so gut riecht, vielleicht einfach mal ein Stück Kaktus reinwerfen. Es muss aber der richtige Kaktus sein, das hat eine Forscherin der Uni South Florida in Tampa auf einer Konferenz erklärt. Sie hat untersucht, was die schleimigen Pflanzenteile von Feigenkakteen mit dreckigem Wasser machen. Die Idee kam von ihrer Großmutter, die reinigte altes Wasser in Eimern, in dem sie Kaktusstückchen reinwarf. Im ersten Experiment hat sich jetzt gezeigt, der Kaktusschleim zog Schwebstoffe und Bakterien an, sogar Schwermetalle wie Arsen und Öl setzen sich daran fest. Das restliche Wasser wurde laut der Forscherin dadurch sauberer. Die Wissenschaftlerin arbeitet jetzt an einem Kaktus-Wasseraufbereitungssystem. Das ist vor allem für Fischfarmen gedacht. In den Tanks sammeln sich oft Bakterien oder Schwermetalle. Die Fische überleben auch im schlechten Wasser. Danach schmecken und riechen sie aber oft übel. Kleine Polizisten haben von vornherein einen Nachteil, zum Beispiel im Nahkampf. So sehen es die Behörden in den meisten Bundesländern und haben deshalb Mindestgrößen für ihre Polizeibeamte festgelegt. Zur Ausbildung wird nur zugelassen, wer mindestens 1,60 Meter groß ist, in manchen Bundesländern auch noch größer. Die Grenzen für Frauen sind meistens etwas niedriger als die für Männer. In Nordrhein-Westfalen mussten Männer bisher 1,68 Meter groß sein oder größer, um Polizist werden zu können, Frauen mindestens 1,63 Meter. Das könnte sich aber ändern. Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hat die Vorschrift vorerst gekippt. Geklagt hatte ein Mann, dem knapp 2 Zentimeter zum Traumberuf Polizist fehlten. Er ist der Meinung, als Kampfsportler ist er trotzdem den körperlichen Anforderungen gewachsen. Er versteht auch nicht, warum Frauen, die kleiner sind als er, besser geeignet sein sollen. Jetzt soll das Oberverwaltungsgericht eine Grundsatzentscheidung fällen. Löwen fressen Antilopen, Kühe fressen Gras und einige Pilze verspeisen Steine. Klingt eher nach so einer Verzweiflungsdiät, das Ganze passiert aber dauernd um uns herum, man sagt, der Stein verwittert. Tatsächlich ist es aber eine ziemlich brutale Sache. Wie genau das abläuft, haben Forscher der George Washington University in den USA erforscht. Sie haben in einer Mine in China eine Pilzsorte gefunden, die auf Felsen wächst und denen Magnesium und Eisen entzieht. Im Labor fanden die Wissenschaftler raus, dass der Pilz sofort eine Säure absondert, sobald er mit dem Stein in Berührung kommt. Die dringt auch über Poren in den Felsen ein und löst dort die Mineralien raus. Wenn das Gestein dann so richtig ausgelutscht ist, kommen die langen, fadenförmigen Hyphen des Pilzes. Wie Wurzeln bohren sie sich ins Gestein und bauen dabei an ihren Spitzen einen Druck auf, der bis zu 100-mal höher ist als der Druck in einem Autoreifen.
Die Radio Wissen.
Russland zieht Truppen aus Syrien ab. Diese Meldung ist vor gut einer halben Stunde reingekommen. Aglaya Dane aus der Nachrichtenredaktion ist nochmal ins Studio gekommen. Diese Nachricht, Aglaya, die kam überraschend, obwohl in Genf ja gerade die Syrien-Friedensverhandlungen anlaufen heute. Das stimmt schon, dieser Eindruck, der setzt sich einfach fest. Diese Meldung ist relativ überraschend.
Ja, das hatte jetzt niemand so auf dem Plan, dass Putin da jetzt mit so einer Meldung rauskommt am heutigen Abend, auch Beobachter nicht. Aber Putin hat im Fernsehen gesagt, ja, die sollen jetzt zum größten Teil aus Syrien abziehen. Die russischen Truppen haben ihre Aufgabe erfüllt. Was er genau damit meint, ist ja so ein bisschen fraglich. Er sagt, die Truppen hätten einen Durchbruch erzielt im Kampf gegen Terrorismus. Also IS ist ja immer noch stark, aber er meint wohl, dass es da ja eine Wende gibt. Und außerdem möchte er jetzt ein Zeichen setzen dafür, dass Russland eben ein Teil davon sein möchte, eine friedliche Lösung zu finden. Es läuft ja gerade, laufen ja gerade die Verhandlungen in Genf und das ist offenbar ein Zeichen, so deutet er das, dass Russland ein Teil des Friedens sein möchte und nicht der Angriffe.
Deswegen auch vielleicht datiert auf diesen Montag. Wir schauen gleich noch nach Genf zu den Friedensverhandlungen. Jetzt müssen wir noch mal ganz kurz zu dem Plan, den Russland da hat, drauf anschauen. Kann man schon konkret sagen, was es bedeutet, wenn Russland seine Truppen aus Syrien abzieht? Also wie das aussieht?
Ja, also direkt morgen soll es losgehen. Also es ist schon der Befehl erteilt worden laut Putin. Das hat er in der Fernsehansprache gesagt an den Verteidigungsminister. Die sollen ab morgen abziehen. Bisher ist aber die Rede davon, dass ein Großteil der Truppen abzieht. Also Hauptkontingent heißt es. Es soll 2 Stützpunkte noch geben, offiziell dafür die Waffenruhe, die ja seit 2 Wochen gilt, zu überwachen. Und es ist in den Meldungen immer von Luftwaffe die Rede. Mhm. Und das ist natürlich auch fraglich. Sind das denn alle russischen Truppen überhaupt, die im Land sind, weil es gab ja immer wieder auch die Gerüchte, dass Russland auch Bodentruppen im Land hat. Da gab es Satellitenaufnahmen. Russland hat das immer bestritten. Aber auf jeden Fall von der Luftwaffe soll jetzt das Hauptkontingent gehen.
Und von der Luftwaffe wissen wir auch, dass Russland mit seiner Luftwaffe die syrische Regierung unterstützt hat. Kannst du schon sagen, was die Syrer zu diesem Abzug sagen?
Die haben sich gerade gemeldet. Vor ein paar Minuten kam die Meldung, dass die syrische Regierung damit einverstanden ist, dass das mit denen abgesprochen war. Das hat ein Sprecher des Präsidenten gesagt und das hatte auch Putin so dargestellt, dass er vorher mit Assad telefoniert hat und mit ihm das abgesprochen hat. Und das macht auch nochmal deutlich, wie nah die beieinander sind. Das sind ja Verbündete in diesem ganzen Konflikt. Deswegen hat Russland ja seit September eben diese Luftangriffe geflogen, die ja offiziell gegen den IS gehen sollte und andere islamistische Gruppen, war ja so ein bisschen in Frage gestellt, dass das eben auch auf Zivilisten getroffen hat oder eben andere Rebellengruppen. Aber ja, das macht jetzt eben deutlich, das ist eine gemeinsame Entscheidung, was das jetzt für den gesamten möglichen Friedensprozess heißen wird und wie die anderen Länder darauf reagieren, das werden wir jetzt sehen.
Absolut, das muss man sehen. Wir halten euch auf dem Laufenden, sobald es da Neues gibt. Aglaya Dana aus unserer Nachrichtenredaktion war das über die Aussage von Wladimir Putin, dass er seine Truppen in Syrien zurückziehen möchte. Der Auftrag, so sagt er, ist erfüllt. Und wir schauen gleich nach Genf zu den Friedensverhandlungen.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Morgen. Morgen ist Dienstag. Und am Dienstag, der jährt sich diese Woche der Beginn des Syrien-Konflikts zum 5. Mal. Seither wurden nach UN-Angaben mehr als 270.000 Menschen getötet und Millionen weitere in die Flucht getrieben. Seit 2 Wochen hält eine Waffenruhe zwischen den Kriegsparteien seit dem 27. Februar. Und Russland, das haben wir gerade gehört, kündigt an, den größten Teil der russischen Soldaten abzuziehen aus Syrien. Es bewegt sich was. Heute nun sind in Genf neue Verhandlungen über ein Ende dieses Bürgerkriegs gestartet. Wir wollen euch darüber informieren und deswegen haben wir mit Hans-Jürgen Maurus gesprochen, unserem Korrespondenten in Genf. Ich wollte von ihm wissen, was denn heute bei der Friedenskonferenz wichtig war.
Der UN-Vermittler Staffan de Mistura hat heute ein Beispiel erwähnt, dass er bereits gestern ein 2,5-Stunden-Treffen hatte mit einer Frauengruppierung. Er erhofft sich von den syrischen Frauen nicht nur Ermutigung für diese Gespräche, sondern sicherlich auch aktive Unterstützung. Das ist ein Frauenbündnis, wenn man so will, aus Syrien. Das sind Aktivisten, die etwa auch in den Nachbarstaaten sehr aktiv sind. Staffan de Mistura hat heute ein Beispiel geschildert, was ihn sehr beeindruckt hat. Da ist nämlich eine Frau zitiert worden, die in einem Flüchtlingslager in Jordanien sitzt und in einem Zelt lebt. Und diese Frau sagte, wenn der Waffenstillstand hält in Syrien, werde ich dieses Zelt mit meiner Familie zusammenpacken und wir werden nach Syrien zurückgehen, dort, wo unser Haus einmal stand. Da gibt es nichts mehr. Das ist alles total flach und zerstört worden. Aber wir würden trotzdem dahin zurückgehen, weil wir unser Land lieben. Das war eine kleine Anekdote, die aber doch vielleicht auch zeigt, um wie viel Menschliches hier es auch letzten Endes geht. Dass es eben nicht nur hier bei diesen politischen Verhandlungen um eine Agenda geht, um die großen Themen, nämlich wie man hier eine neue Verfassung ausarbeiten kann, eine Übergangsregierung schaffen, dann letzten Endes die Neuwahlen für das Parlament und das Präsidentenamt, sondern es geht in der Tat um sehr viele humanitäre Fragen, auch um das Thema Feuerpause. Und da erhofft man sich natürlich, dass diese Gespräche begleitet werden von einem Anhalten der Waffenruhe und natürlich, dass man auch die humanitären Hilfslieferungen, die ja jetzt begonnen haben, auch nachhaltig weiter ausliefern kann.
Unser Korrespondent in Genf, Hans-Jürgen Maurus, über eine syrische Frauengruppe, die für humanitäre Ziele in Syrien einsteht. Die erste Runde der Friedensgespräche in Genf, sie geht los heute. Es sind insgesamt 10 Tage angesetzt. Muss man immer schauen, wie lange es dann in der Tat dauert. Dann werden die einzelnen Gremien nach Hause fahren, Bericht erstatten und kommen dann mit hoffentlich guten Nachrichten und Kooperation zur zweiten und zur dritten Runde wieder nach Genf.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Das Handy, das kann man mit dem Finger entsperren oder mit den Augen. In vielen Firmen kommen Mitarbeiter nur noch mit einem Gesichtsscan rein. Identifizierung von Menschen, das ist ein Feld, auf dem gerade sehr, sehr viel passiert. Und es kommen immer neue Körpermerkmale dazu. Jetzt sind's, Obacht, die Ohren. Christian Schmidt aus unserer Redaktion weiß, wie es geht. Wie soll es gehen?
Also wenn man jemanden anhand von irgendwas identifizieren möchte, dann muss man das ja mit Sachen machen, die unverwechselbar sind. Bei jedem Menschen anders. Der Fingerabdruck, das ist so der Klassiker. Mhm. Und alle möglichen Sachen im Gesicht. Augen, Nase, Mund, geht alles. Diese Dinge haben jetzt aber alle den Nachteil, dass man sie irgendwie umoperieren könnte oder dass sie fehleranfällig sind, wenn der Mensch sich verändert, also dicker oder dünner wird oder einfach älter.
Das scheint beim Ohr nicht so zu sein.
Nee, bei der neuen Ohrtechnik, da wird nicht das Aussehen vom Ohr genommen, das ist ja fehleranfällig. Man geht weiter rein und wie weit, weiß unser Allround-Mediziner Dr. Johannes.
Wir haben ja ein äußeres Ohr, das ist das, wo man mit dem Wattestäbchen vordringen kann, ne? Also dazu gehört auch der Gehörgang. Dann kommt ja das Trommelfell und was scheinbar bei jedem unterschiedlich ausgeprägt ist, ist das Mittelohr.
Also noch vor dem Innenohr und mit der neuen Methode kann man jetzt das mit Schall vermessen.
Wie funktioniert diese neue ID-Ohr-Methode?
Über Kopfhörer, das sind so In-Ear-Plugs wie beim Musikhören auf dem mobilen Player, nur in die Plugs sind zusätzlich zu den Kopfhörern auch Mikrofone eingebaut und dann geht das so, es wird ein Ton ausgespielt und das Mikrofon misst den Schall, der wieder zurückkommt. Und weil das Innenohr bei jedem Menschen anders ist, kommt eben der Schall auch immer anders zurück. Also dadurch kann jeder Mensch identifiziert werden.
Jetzt hast du schon von den Nachteilen erzählt, dass man zum Beispiel wächst oder älter wird. Das kümmert das Mittelohr nicht, oder? Nö.
Mittelohr bleibt Mittelohr, zumindest kommt da die Technik gut mit zurecht. Und weil das Mittelohr naturgemäß innen liegt, ist es natürlich weniger anfällig für Manipulationen. Ich weiß nicht, ob du dich jetzt für Kreditkartenbetrug eine Mittelohr-OP unterziehen willst.
Noch nicht.
Machen, glaube ich, nur so russische Agenten in Filmen. Auf der anderen Seite gibt es dann aber auch wieder ganz banale Grenzen des Ganzen, sagt Dr. Johannes.
Wenn du eine Mittelohrentzündung hast oder so, dann ist schon vorbei der Zauber. Ne? Dann hast du da Wasser drin und dann ist der Schall meines Erachtens überhaupt nicht mehr zu verwenden, weil entweder nur Luft oder nur Wasser, dann geht's. Aber wenn du da anfängst zu mischen, dann kann es echt schwierig werden.
Aha. Also wenn man kriminelle Absichten hat, dann lieber abwarten, bis man eine Mittelohrentzündung hat, dann kann man es nicht mehr nachweisen. Kreditkartenunternehmen, hast du jetzt auch gerade schon gesagt, sind daran interessiert an dieser Technik. Wo würdest du sie noch eingesetzt werden?
Also praktisch ist natürlich alles, was mit Telefonieren zu tun hat. Du könntest Sachen per Telefon bestellen oder bezahlen, zack, die Headphones erkennen, dass du es wirklich bist und du musst dich nicht umständlich jetzt irgendwie verifizieren. Und wer ein bisschen Paranoia beim Telefonieren hat, du könntest mit der Technik über spezielle Messenger auf jeden Fall sicher sein, dass auch der andere am Ende spricht, der es sein soll. Und noch ein ganz großer Vorteil, während du bei Fingerabdrücken oder Gesichtsscannen nur diesen einen Moment misst, geht das mit der Schallmessung im Mittelohr dauerhaft. Solange du eben die Dinger anhast, also diese In-Ear-Plugs. Mhm. Das ist auch wieder gut, wenn man eben sichere Telefongespräche führen will. Oder wenn du keinen Bock hast, dass sich irgendwer von deinen Freunden die In-Ear-Plugs in seine schmalzigen Ohren steckt, dann könntest du einfach dein Handy sperren für fremde Ohren.
Das ist ja auch gar nicht so schlecht. Kann man das irgendwo kaufen?
Bald. NEC, das ist der japanische Hersteller, der es erfunden hat, der sagt, 2018 ist es auf dem Markt, dann kann es losgehen.
Identifikation über die Ohren klappt, solange man keine Mittelohrentzündung hat. Schmalz in den Ohren ist völlig egal, wie es funktioniert, hat uns Christian Schmidt erklärt. Schöne Bilder einfach.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Vielleicht das Zitat, das politische Interesse ist wieder geweckt, gesagt von Martin Florak, Politikwissenschaftler an der Uni Duisburg-Essen. Der positive Ausgang der Landtagswahlen. Könnt ihr nochmal nachhören, das ganze Gespräch auf dradiowissen.de. Das war die Redaktionskonferenz für heute. Thilo Jahn wünscht noch einen schönen Abend.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18.15 Uhr.